Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Betphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Dies ist das Wort Gottes.
Ja, vielleicht lasst ihr eure Handzettel auch gleich auf, weil abgesehen davon, dass links der Bibeltext für heute abgedruckt ist, auch rechts noch ein kleiner Text ganz am Anfang sozusagen der Hinweise und Notizen steht, der aus einem sogenannten Fürstenspiegel stammt. Die große Frage ist ja durch die Weltgeschichte hindurch, was macht einen guten König, einen guten Fürsten aus? Und dazu hat es in der Geschichte immer wieder Texte, Literatur gegeben. Und ich habe euch abgedruckt einen Auszug aus dem Fürstenspiegel oder der Unterweisung des Königs Friedrich des Großen von Preußen für den jungen Herzog Karl Eugen von Württemberg im Jahre 1744. Und da schreibt Friedrich der Große an Herzog Karl Eugen, das sind zwei Zitate: Es ist gewiss, dass jedermann die Augen auf das erste Hervortreten eines Mannes richtet, der ein hohes Amt auf sich nimmt. Und gewöhnlich bestimmen gerade die ersten Handlungen das Urteil der Öffentlichkeit. Legen Sie, damit richtet er sich an Karl Eugen, legen Sie zuvörderst den Grund zu allgemeiner Achtung, so werden Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen, wonach meines Erachtens ein Fürst vor allem trachten sollte. Ein König oder ein Fürst soll also viel Wert legen auf seine ersten Amtshandlungen. Diese weisen sozusagen die Richtung seiner Herrschaft. An ihnen soll die Art der Regierung zu erkennen sein, und die ersten Amtshandlungen sollen dann auch das Wohlwollen und das Vertrauen des Volkes für den neuen König, für den neuen Fürsten erwirken. Friedrich fährt dann fort mit Ermahnungen, dass ein Fürst für das Wohl seines Landes zu sorgen habe, und daraus dann das zweite Zitat: Denken Sie nur nicht, das Land Württemberg sei für Sie geschaffen worden. Glauben Sie vielmehr, dass Sie nach dem Plane der Vorsehung zur Welt gekommen sind, um das Volk glücklich zu machen. Sein Volk glücklich zu machen. Dies ist also nach Friedrich dem Großen das oberste Ziel einer guten Regierung. Und die Frage ist natürlich, was heißt das, ein Volk glücklich zu machen? Wir befinden uns mit dem Predigttext an einer Stelle in der Geschichte Jesu, die schon relativ weit am Ende ist. Wir sind relativ weit hinten in der Geschichte Jesus. Jesus war wahrscheinlich als Erwachsener schon einmal in Jerusalem gewesen, hat die Stadt dann aber während der Zeit seines öffentlichen Auftretens über diese wahrscheinlich 3 Jahre hinweg gemieden. Er ist über das Land gezogen. Irgendwann kam aber dann der Moment, als er sich entschloss, mit seinen 12 Jüngern nach Jerusalem zu ziehen. Und dieser Entschluss fällt zusammen mit der dritten und letzten Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung, die er gegenüber seinen Jüngern gemacht hat. Das wird kurz vorher berichtet, im Matthäusevangelium Kapitel 20. Als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Schon in der ersten Ankündigung seines Todes und seiner Auferstehung hat Jesus deutlich gemacht, dass all dies in Jerusalem geschehen werde. Und so sind wir mit dieser heutigen Passage an einer ganz dramatischen Stelle. Jesus steht mit seinen Jüngern vor den Toren Jerusalems und bereitet seinen Einzug in die Stadt vor. Und dieser Einzug Jesu in Jerusalem ist gleichsam das Sturmgeläut seines Lebensendes. Jerusalem ist der Ort, an dem er sterben wird. Und Jesus weiß, was ihn erwartet. Das Ziel seines Lebens ist das Ende seines Lebens. Seine Mission kommt nicht einfach nur zum Ende in Jerusalem, sondern seine Mission wird mit seinem Tod in Jerusalem erfüllt. Wie bereitet Jesus seinen Einzug nun vor? In den Versen 1 bis 3 des Textes wird es geschildert, er schickt zwei seiner Jünger voraus in ein Dorf. Dort werde eine Eselin mit ihrem Füllen, also mit ihrem Fohlen stehen, die sollen sie losbinden und zu ihm bringen. Und falls sie jemand frage, was das Ganze solle, sollten sie antworten, der Herr braucht sie. Jesus bestimmt selbst, auf welche Weise er einziehen wird. Er weiß, dass Esel und Fohlen bereits bereitstehen. Es geschieht nichts zufällig. Jesus ist der Herr der Geschichte. Er weiß, was auf ihn zukommen wird, aber er lenkt die Ereignisse auch. Er plant minutiös seinen Einzug. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Die Weltgeschichte und unsere Geschichte stehen in seiner Hand. In den Versen 6 und 7 wird dann geschildert, dass die Jünger genau das tun, was Jesus sagt. Die Jünger gehorchen der Autorität Jesu mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit. Also ich bin nicht sicher, ob sie sich vielleicht nicht doch ein bisschen gefragt haben, ob das alles mit rechten Dingen so zugeht. Aber wir sollten vielleicht davon ausgehen, dass Jesus die beiden Tiere nicht einfach geklaut hat, sondern sie dann später zurückbringen ließ. Aber wie auch immer, die Jünger hatten eine klare Anweisung Jesu und taten, was er sagt. Möge Gott uns einen solchen Gehorsam gegenüber ihm und seinem Wort geben. Natürlich steht die Frage im Raum, was das eigentlich sollte. Das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Anekdote, bei der man sich fragt, warum wird das eigentlich berichtet in all diesen Details? Und ohne weitere Erklärung erschiene uns das, was Jesus macht, vielleicht mindestens merkwürdig, vielleicht sinnlos, jedenfalls unverständlich. Aber Matthäus erklärt uns, was das nun sollte, was Jesus macht. Und zwar erklärt er uns das in den Versen 4 und 5 mit einem Zitat aus dem Alten Testament, mit einem Zitat aus dem Propheten Sacharja, und zwar aus dem 9. Kapitel des Propheten Sacharja. Und deswegen habe ich euch einige Verse aus Sacharja 9 noch mit abdrucken lassen auf dem Handzettel. Das ist ein Zitat aus Sacharja 9 und ich lese die Verse 9 und 10, nicht den ganzen Abschnitt. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das Buch Sacharja ist eines der späten Bücher des Alten Testamentes. Es ist geschrieben nach der Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil, als Israel keine eigenen Könige mehr hatte, sondern ein Teil des Perserreiches war und letztlich von der Gnade des Großkönigs des Persischen abhängig war. Unser Zitat aus Sacharja 9 steht nun an einer Schlüsselstelle des Sacharja-Buches. Von hier aus bis zum Ende des Sacharja-Buches öffnet sich ein weiter Horizont und es wird ein Blick geworfen tief in die Zukunft hinein. Und ein neuer König wird verheißen, ein Messias, der ein Reich des Friedens über die ganze Welt aufrichten, alle Ungerechtigkeit richten, die Gefangenen befreien wird. Und das Kennzeichen dieses neuen Königs wird die Art und Weise sein, wie er in Jerusalem einziehen wird, auf einer Eselin und auf einem Eselsfohlen. Jesus reitet also auf einem Esel und einem Fohlen in Jerusalem ein, um zu zeigen, er ist dieser verheißene König. Er ist derjenige, dessen Herrschaft reichen wird bis an die Enden der Erde. Er ist der Messias, der alle Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt, sein Friedensreich aufrichten und die Gefangenen befreien wird. Indem er auf Eseln und Fohlen in Jerusalem einzieht, offenbart sich Jesus als der wahre König Israels. Und hier nimmt Jesus auch zum ersten Mal öffentlich den Königstitel an, für alle sichtbar. Die Menschen jubeln ihm zu. Hier, das wird dann in den Versen 8 und 9 geschildert, hier kommt er, der, auf den sie alle so lange gewartet haben. Endlich, endlich ist er da, der lange ersehnte König. Es ist ein triumphaler Empfang. Die Menschen breiten die Kleider aus, sie schneiden Zweige. In dem Johannesevangelium wird es erklärt, dass es Palmzweige sind, und von dieser Handlung hat der heutige Sonntag seinen Namen als Palmsonntag. Sie schneiden Zweige ab. Es ist ein triumphaler Empfang. Der König ist da. Er zieht in seine Stadt ein und alle warten nun auf das große Krönungszeremoniell. Es ist ja immer so, dass wenn ein König, neuer König proklamiert wird, dann dauert es einige Tage, bis dann der neue König auch gekrönt wird. Wir haben in Deutschland schon lange keine Könige oder Kaiser mehr. Die Australier haben immerhin noch eine Königin, die gleiche Königin wie die Engländer im Übrigen. Die Queen, eine der charmantesten, finde ich, Herrscherinnen unserer Geschichte. Es hat, glaube ich, bei den wenigen europäischen Königshäusern schon lange keinen Königswechsel mehr gegeben, keinen Herrscherwechsel mit Krönungszeremoniell. Insofern können sich viele von euch das vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen. Ich glaube, das letzte Mal war der Krönungszeremoniell in den Niederlanden zu verfolgen. Aber in der Regel folgt eben auf die Proklamation des neuen Königs irgendwann bald darauf das Krönungszeremoniell. Die Krönung von Elisabeth II. 1943 war ein gigantisches Ereignis. Es war das erste große Medienereignis der modernen Geschichte, medial inszeniert, per Fernsehen, die letzten Winkel Englands, des Vereinigten Königreichs, des Commonwealths, ja der ganzen Welt übertragen wurden. Die Menschen saßen gebannt vor den Fernsehern. Und wer die Serie Der Doktor und das liebe Vieh gesehen hat, erinnert sich, wie unwirsch der Landtierarzt Siegfried Fahnen wird, als ausgerechnet während der Krönung er davon weggerufen wird, um bei der Geburt eines Kälbchens zu helfen. Er ist völlig unwirsch darüber. Es ist das große Ereignis. Auch für Jesus fand wenige Tage nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem ein Krönungszeremoniell statt. Auch ihm wurde eine Krone aufgesetzt, eine Dornenkrone, von der wir gerade gesungen haben. Eine Dornenkrone, die Löcher in seine Kopfhaut schlug und ihm das Blut über das Gesicht rinnen ließ. Auch Jesus bestieg einen Thron, allerdings einen Thron, der nur aus zwei Balken bestand. Einem Längsbalken und einem Querbalken. Der Thron, den Jesus bestieg, war das Kreuz von Golgatha. Dieser König ist ein ganz anderer König als alle weltlichen Könige. Und er tritt seine Herrschaft auf eine gänzlich andere Art und Weise an. Seine größte und wichtigste Tat ist sein Tod. Er ist der König, der sein Leben gibt, und zwar für uns. Und dieser Tod ist keine Niederlage, dieser Tod ist kein Versehen. Der Tod Jesu, des Sohnes Gottes, ist der größte Triumph in der Geschichte der Menschheit. In der augenscheinlich größten Niederlage erringt Jesus den größten Triumph der Menschheitsgeschichte. Sein Tod ist der Sieg über die Sünde, durch den der größte Feind der Menschheit besiegt wird. Dies ist das große Paradoxon des Messias und des christlichen Glaubens. Die augenscheinlich größte Niederlage ist der größte Sieg. Ihr erinnert euch, die Aufgabe eines Königs sei es, sein Volk glücklich zu machen, schrieb Friedrich der Große. Jesus macht sein Volk glücklich, indem er für die Sünden des Volkes stirbt, auf dass wir im Gericht Gottes bestehen können, freigesprochen werden, nicht zur ewigen Verdammnis verurteilt werden, sondern nach unserem eigenen Tod in eine neue Welt einziehen, in der kein Tod, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein werden, sondern in der wir in der Herrlichkeit der sichtbaren Gegenwart Gottes stehen werden. Friedrich der Große schrieb auch, an den ersten Taten eines Königs soll man das Wesen seiner Regierung erkennen. Und auch wir erkennen das Wesen Jesu, ja letztlich das Wesen Gottes in seinen Taten. Jesus ist der demütige König. Vers 5 in dem Zitat aus Sacharja wird genau das hervorgehoben. Jesus ist der demütige König, der sanftmütige König, der sein Leben gibt. Demut und Sanftmut sind das Wesen und der Charakter Gottes. Demut ist nun kein Wesenszug, der sonderlich populär ist, zum Teil auch deswegen nicht, weil er missverstanden wird. Die Demütigen sind nicht diejenigen, die zu allem Ja und Amen sagen, die alles mit sich machen lassen, ohne aufzumucken. Die Demütigen sind keine Schwächlinge, das war Jesus ganz gewiss nicht. Demut heißt von seinem Wortsinn her auch nicht Duckmäusertum, sondern Demut bedeutet von seinem Wortsinn her eigentlich nichts anderes als Dienstbereitschaft. Demut bedeutet, nicht an sich selbst zu denken, sondern an das Wohl des anderen. Demut heißt, nicht seine eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Interessen des anderen. Demut heißt auch nicht, dass ich mich den anderen gegenüber zähneknirschend dienstbereit zeige, sondern in Sanftmut, in Liebe, in Freundlichkeit. Jesus zeigt seine Demut vor allem darin, dass er seine Macht aufgibt. Als Jesus bald nach seinem Einzug in Jerusalem gefangen genommen wird und Petrus übereifrig wie immer sein Schwert zieht, um die Gefangennahme zu verhindern, sagt Jesus zu Petrus, er solle sein Schwert einstecken und fährt fort. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Jesus verzichtet auf seine Macht. Der König der ganzen Schöpfung verzichtet auf seine Herrlichkeit. Und er erniedrigt sich selbst bis zum schmachvollen Tod am Kreuz. Warum? Um unsertwillen. Dieser König, der mächtigste König des Universums, macht sich zu unserem Diener. Hätte er das nicht gemacht, wir hätten keine Hoffnung und keine Erlösung. Wir haben einen demütigen Gott, der seine Demut darin zeigt, dass er nicht mit Gewalt regiert, sondern in aufopferungsvoller Selbstlosigkeit. Das Kreuz stellt somit unsere ganze Welt auf den Kopf. Die Macht eines Königs erweist sich in seiner mächtigsten Tat. Aber Gottes Vorstellung von Macht ist eine ganz andere als die, die wir oft haben. Oft verlangen wir von Gott, dass Gott sich in großen Taten und Wundern erweisen möge. Gott hat sich durch Zeichen und Wunder offenbart und das größte Zeichen, das alles andere überstrahlt, ist das Kreuz. Es gibt kein größeres Zeichen als das. Und wir werden auch heute kein größeres Zeichen von Gott erhalten. Das Wesen, der Charakter des Königs bestimmt oder gibt vor natürlich auch den Charakter des Volkes, über das er regiert. So wie Gott selbst ist, soll auch sein Volk sein, sollen wir sein. Auch wir sollen nicht an uns selbst zuerst denken, sondern an das, was den anderen dient. In Gottes Königreich werden sämtliche weltlichen Wertmaßstäbe auf den Kopf gestellt. Und Jesus sagt das an vielen Stellen. Das sind ganz bekannte Zitate. Wer der Geringste ist unter euch, der wird groß sein, sagt er einmal. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Es leuchtet uns nicht so leicht ein, dass Jesus Tod am Kreuz der größte Sieg gewesen sein soll. Und genauso wenig leuchtet es uns ein, dass die größten Werke, die wir tun sollen, nicht auf unser eigenes Wohl ausgerichtet sein sollen, sondern auf das Wohl unseres Nächsten. Aber wir müssen nicht mehr für unser Wohl sorgen. Wenn wir Könige sein wollen, in Gottes Königreich, dann müssen wir uns auch seine Art, König zu sein, zu eigen machen und unser ganzes Leben dem schmerzhaften, unbequemen und oft auch demütigenden Dienst an unserem Nächsten widmen. Und wir müssen auch die Überzeugung gewinnen, dass die größten Taten unseres Lebens unsere selbstlosen Dienste an unseren Nächsten sind. Das ist Gottes Weg, wie er die Welt überwindet. Im Reich Jesu ist also derjenige ein König, der bereit ist, seinen Nächsten in Liebe und Sanftmut zu dienen. Und es ist erstaunlich, wie ihm schwer uns das als Christen oft fällt. Ich nehme mich davon selbst nicht aus. Aber wenn wir darin versagen, dann haben wir den Weg, den uns das Kreuz weist, aus den Augen verloren. Meine Frau hat vergangene Woche mit mir geschimpft, weil ich am Mittwoch zum letzten Hauskreis bei den Hickels, der ausnahmsweise schon früher begann, doch tatsächlich schon um 6:30 dort gewesen bin. Was ist daran das Problem gewesen? Ich habe es selten geschafft, vor 7 zu Hause zu sein, sodass Maike die Kinder ins Bett bringen musste selbst und das Abendbrot alleine selbst machen musste. Es war beschämend für mich, das einzusehen, dass ich denjenigen, dessen Fürsorge Gott mir an erster Stelle aufgetragen hat, dass ich diejenigen vernachlässigt habe. Ein anderes Beispiel, die Konferenz des Netzwerkes E21 in Hamburg ist ja schon mehrfach angekündigt worden. Die Organisatoren sind darauf angewiesen, dass die Konferenzteilnehmer mithelfen bei verschiedenen Diensten, weil es der gastgebenden Gemeinde, die ihre Räumlichkeiten ja schon kostenlos zur Verfügung stellt, schlicht nicht zuzumuten ist, 3 Tage lang auch noch Freiwillige zu stellen, die den ganzen Laden dann am Laufen halten. Die notwendigen Helfer für die Essensausgabe haben sich bei den Konferenzteilnehmern schnell gefunden. Fürs Kloputzen werden immer noch Helfer gesucht. Übrigens vor allem bei den Damen. Auch fürs Stühlerücken allerdings. Keine Sorge. Ein anderes Beispiel. Es ist ganz erstaunlich, wie oft ich das erlebe, dass Christen, andere Christen mit einem erstaunlich unangemessenen Ton irgendwie ansprechen. Das gilt überall. Das gilt in allen Aspekten, in allen Bereichen sozusagen unseres Lebens. Wenn wir jemanden von der Liebe und Freundlichkeit Gottes überzeugen wollen, müssen wir ihn in Liebe und Freundlichkeit, in Sanftmut und Demut begegnen. Jesus hat die Ungerechtigkeit dieser Welt besiegt, indem er die größte Ungerechtigkeit dieser Welt erduldet hat. Es wird auch für uns keinen anderen Weg geben, die Ungerechtigkeit dieser Welt zu besiegen, als ihr in Liebe und Freundlichkeit zu begegnen und sie ja auch zu erdulden an vielen, vielen Stellen. Wenn du meinst, einen anderen Weg gehen zu können, dann gehst du nicht mehr auf den Wegen des Königs. Dann gehst du nicht mehr auf den Wegen, die dir ein König vorgibt. Aber vertraue auch darauf, dass genauso wie bei Jesus der Weg der Demut der Weg von Gottes Segen ist. Die Menge zeigt eine zweigeteilte Reaktion in dieser Geschichte auf den Einzug Jesu hin. Und damit sind wir wieder zurück im Kapitel 21 bei Matthäus. In den Versen 8 und 9 begrüßen ihn die einen mit einem weiteren Königstitel. Sie nennen ihn Sohn Davids, ein altbekannter, alttestamentlicher Königstitel. Und sie zitieren neuerdings mit dem Ruf Hosianna, einen alttestamentlichen Text, den Psalm 118, das ist ein Königspsalm und sie machen dadurch neuerlich klar, dass sie das durchaus verstanden haben. Jesus ist der lang erwartete König. Das ist die eine Reaktion, wobei es selbst bei der Reaktion insgesamt durchaus ein gewisses Problem gibt, dazu gleich. Die anderen Verse 10 und 11 auf die Frage hin, wer denn dieser sei, der dort mit großem Pomp und Glory sozusagen in Jerusalem einzieht, erhalten zur Antwort, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ja, Jesus ist der Prophet, aber man hat den Eindruck, sie haben die Signifikanz des ganzen Unternehmens nicht richtig verstanden. In diesem Einzug geht es darum, Jesus als König zu erkennen. Und das haben sie in dem Moment nicht verstanden. Auch schon das Zitat aus Sacharja 9,9 hat in der Weise, in der es bei Matthäus geschildert wird, fehlt ein ganz entscheidender Punkt. Im Original folgt auf König Gerechter und Helfer. Das fehlt bei Matthäus und man hat den vagen Verdacht, dass die Menge auch dort die eigentliche Bedeutung des Einzugs Jesu nicht so richtig gänzlich erfasst hat. Dass er der Gerechte ist, der Helfer, der Retter. Und dass die Menge offensichtlich doch Jesus nicht so richtig verstanden hat, was für eine Art König er ist, erweist sich, als sie wenige Tage später sich komplett in Jerusalem versammeln, vor Pilatus und rufen, kreuzige ihn. Jesus, dieser König, hat offenbar ihre Erwartungen nicht erfüllt. Sie wollten jemanden, der all ihre Probleme löst. Sie wollten einen menschlichen König, der in menschlicher Macht und Herrlichkeit regiert. Sie wollten einen König nach ihren Vorstellungen. Ein König, der sich selbst dahin gibt, um sie von ihren Sünden zu retten, den wollten sie offenbar nicht. Die Aufforderung an uns alle ist somit, wir sollen uns kein falsches Bild von Jesus machen. Es gibt so viele falsche Vorstellungen über Jesus, unter Nichtchristen sowieso, aber auch unter Christen. Erwarte keinen König, bei dem du es immer bequem haben wirst, der dir Leiden erspart, der dir immer nach dem Munde reden wird. Erwarte auch keinen König, der je Größeres für dich tun wird, als dich von deiner Schuld zu erlösen. Sondern erwarte und vertraue einem König, der sich selbst für dich aufgeopfert hat und der deine Selbstlosigkeit und deine Demut segnen wird. Was wir gegenüber Jesus in jedem Falle nicht machen können, ist, wir können nicht neutral gegenüber Jesus bleiben. Wir können gegenüber Jesus nicht neutral bleiben. Jesus ist der König der Welt. Wir leben in dem Gebiet seiner Herrschaft. Auch wenn wir das mit physischen Augen nicht unbedingt immer sehen. Wir leben in dem Gebiet seiner Herrschaft. Wenn du Jesus als König ablehnst, bist du ein Rebell und er wird dir als Richter begegnen, wie das in Sacharja angekündigt ist. Unterstellst du dich Jesus, ist er dein guter König. Er hat sein Leben für dich dahingegeben. Wie kann er dir in deinem Leben irgendetwas Böses wollen? Wir wollen beten. Lieber Herr, du bist zu uns gekommen in großer Demut und bist den Weg ans Kreuz gegangen für uns. Hilf uns, auf deinen Wegen zu folgen. Amen.